Ja, danke vielmals, Andi, für deine Gedanken. Es ist sehr passend ja eigentlich zu den Kapiteln, wo wir dran sind. Es ist ja das zentrale Thema, ist ja gemeint. 1. Korinther 12 bis 14. Das ist das zentrale, das Leben in der Gemeinde. Wie genau funktioniert das? Und gemeint, das haben wir schon lange gemerkt, ist eine Familie. Und das, was du angetönt hast, an dem sehen wir ja die vielen Parallelen zu der Gemeindefamilie. Wenn man sich vorstellt, was ist ein Freund? Was ist ein guter Freund? Vielfach sind ja unsere Gedanken besetzt mit so schönen Idealen, mit romantischen Vorstellungen fast, ein bisschen plump ausgedrückt jetzt. Einfach, wo man sich wirklich versteht und so weiter. Was ist der Unterschied zu einem Bruder denn? Ich denke, ein wahrer Bruder in Christus. Niemand kann mir so Freund sein wie ein wahrer Bruder in Christus. Nur, Bruderschaft tönt an, wir sind aus der gleichen Familie. Und es tönt an, wir sind ganz nah zusammen. Wir nehmen wirklich Anteil aneinander. Beim Freund, da kannst du mehr noch so auf Distanz. Zu guten Zeiten hast du es gut zusammen und zu schlechten Zeiten gehst du mehr auf Distanz. Und dann ist es eine gute Freundschaft. Aber Bruderschaft bedeutet eine gute Freundschaft in guten und in schlechten Zeiten. Darum so wichtig, was du gesagt hast, dass man offen ist miteinander, dass man Sachen nicht anstehen lässt, die Sonne nicht untergehen über einen Zorn oder über irgendetwas, das ansteigt. Und dann kann Familienleben, dann kann Gemeindeleben wachsen. Dann können wir als ganze Leib heranwachsen zu unserem einen grossen Freund und Herr Jesus Christus. Also sehr wertvoll auch die Gedanken, auch gerade in diesem Zusammenhang von diesen Kapiteln. Wir fahren heute weiter. Ich möchte wieder umstellen auf Hochdeutsch. Es gibt verschiedene Gründe dazu. Wir fahren weiter in 1. Korinther 14. Ich möchte einfach noch einmal sagen und betonen, es ist ja sehr empfehlenswert, wenn wir vor dem Sonntag das Predigtkapitel möglichst selber zu Hause durchlesen, vielleicht sogar mehrmals durchlesen, vielleicht sogar studieren und noch besser im Kontext, im Textzusammenhang uns Gedanken machen, was ist denn der Textzusammenhang dazu? Und alle diejenigen, die das praktizieren oder schon gemacht haben, können sicher bestätigen, wie viel mehr wir dann auch von der Auslegungspredigt am Sonntag haben, wie viel mehr es uns einfach nahe kommt und wir daraus ziehen können. Da möchte ich einfach herzlich dazu ermutigen. Nicht immer ist ja ganz klar, was am Sonntag dran kommt, aber doch der Bereich, das Kapitel sollte eigentlich fast immer bekannt sein. Das berühmte, bekannte, ich bin fast versucht zu sagen, berüchtigte Kapitel 1. Korinther 14. Und tatsächlich ist es ein Kapitel, das voller Haken und Fallstricke ist. Wenn man nicht ganz genau und wortgetreu den Zusammenhang, den Kontext beachtet. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man das nicht beachtet, dann kommen zwangsläufig völlig verkehrte Schlussfolgerungen und Anwendungen dabei heraus. Und ich kann euch sagen, nicht nur in der Theologie des modernen Evangelikalismus, in der Theologie der Charismatik und der Pfingstgemeinden, sondern durchaus bis in die sogenannte bibeltreue Lehre von konservativen Gemeinden und seien es Brüdergemeinden. Ich möchte einfach ganz offen und ehrlich sein. Und es ist, wenn man das studiert, gibt es erschreckende Gemeinsamkeiten gerade dieser zwei Extreme, Charismatik und zum Beispiel Brüdergemeinden. Zum Teil erschreckende Gemeinsamkeiten. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich schildern kann, was ich meine damit, in diesem heute und auch das nächste, übernächste Mal noch. Wir können dieses Kapitel nur richtig verstehen, einordnen, befolgen, wenn wir den Zusammenhang zum Vorhergesagten, eben 1. Korinther 13, zweiter Teil, zum Vorhergesagten klar sehen und auch anerkennen. Wenn wir das, was Kapitel 13, Vers 8 bis 13 unmissverständlich klar macht, auch verstehen wollen, nur dann können wir dieses Kapitel richtig einordnen und auch richtig anwenden. Aber nicht nur diesen unmittelbaren Kontext müssen wir anerkennen und sehen wollen. Auch den ganz großen Zusammenhang, und zwar den vollkommenen Heilsplan Gottes, seinen ganzen Heilsratschluss, müssen wir uns bewusst machen, um dieses Kapitel richtig zu verstehen. Und in diesem Heilsratschluss, wenn wir kurz darüber nachdenken, der Heilsplan Gottes, was für zwei Dinge nehmen im Heilsplan Gottes die höchsten Positionen ein? Und diese zwei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Was ist wohl als erstes zu nennen? Was meint ihr? Höchste Wichtigkeit im Heilsplan Gottes. Ja, ich würde ganz allgemein sagen, die Person Jesu Christi. Ohne ihn kein Heilsplan Gottes. Er ist das Höchste. Er, das Lamm Gottes. Die Person des Heilandes Jesus Christus. Kommt er vor im 1. Korinther 13, Vers zum Beispiel 8 bis 13? Kommt er vor, die Person des Herrn Jesus?
Nicht wörtlich.
Aber unmissverständlich.
Ja, weil Glaube ist immer auf ihn gerichtet.
Ich würde eher sagen, die Liebe. Die Liebe ist eine Person. Und die Liebe ist das Wesen des Herrn Jesus Christus. Wir haben das vorherige Mal gesehen. Gerade der erste Teil, 1. Korinther 13, ist nichts anderes als ein Beschrieb des Wesens Jesu Christi. Wir könnten, wenn es steht, die Liebe ist langmütig und gütig und so weiter, könnten wir überall einsetzen, der Herr Jesus ist. Es käme auf genau das Gleiche heraus. Er ist das Zentrum in der Beschreibung im 1. Korinther 13. Sehr wohl kommt er vor, er ist absolut prominent in diesem Kapitel. Und was ist denn als zweites zu nennen in Bezug auf die höchsten Positionen im Heilsplan Gottes? Untrennbar von der Person Jesu Christi. Was würdet ihr sagen? Was ist das Gleichwichtige, Zweitwichtige, wie man es immer sagen möchte?
Der Leib.
Das würde ich sagen, das gehört zur Person Jesu Christi. Aber etwas anderes noch, das untrennbar von ihm ist. Nein, es ist das Wort Gottes. Es ist das geschriebene Wort. Es ist das lebendige Wort, der Herr Jesus Christus, und er ist untrennbar von seinem geschriebenen Wort. Stellt euch einen Heilsplan Gottes vor, ohne Bibel. Ist unvorstellbar. Die Person Jesu Christi und das geschriebene Wort Gottes. Wie wird das genannt? Kommt das vor im 1. Korinther 13, Vers 8 bis 13? Ja, das Vollkommene. Das Vollkommene. Sehr wohl kommt es vor. Der ganze Abschnitt geht um dieses Vollkommene. Wenn man diese Belehrung aus dem zweiten Teil vom 1. Korinther 13 zusammenfassen möchte, und es ist wichtig, dass wir sie noch einmal zusammenfassen, weil es ist die absolute Voraussetzung für die richtige Einordnung und Befolgung von Kapitel 14. Es ist die Grundvoraussetzung und damit auch für das richtige Verständnis des ganzen göttlichen Heilsplanes. Wir wollen kurz das versuchen zusammenzufassen. Man kann die folgende Aussage machen. Es gab eine Zeit, da wollte Gott auf dieser Erde, dass auf dieser Erde die übernatürliche Geistesgabe des Sprachenredens praktiziert wurde. Wie das schon in Jesaja 28 angetönt wird, und dieser Vers wird ja zitiert im 1. Korinther 14, 21. Dort lesen wir, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Es wird erklärt hier, dass diese Geistesgabe war. Nämlich, dass es ein Zeichen war, ein Gericht war, ein Gerichtszeichen. Oder in Römer 11 lernen wir noch eine andere Beschreibung. Es war ein Reizen zur Eifersucht. Für wen denn? Ein Gericht, ein Urteil für sein von ihm abgefallenes, ungläubiges Volk. Für die einen von ihnen zum ewigen Tod dieses Gericht. Für die anderen aber, welche der nachfolgenden Predigt zur Buße glaubten und gehorchten, ein Gericht zum ewigen Leben. Wenn wir an die Beschreibung Apostelgeschichte 2 denken, das erste Auftreten der Sprachenrede. Nein, sie kamen nicht durch die Sprachenrede zum Glauben. Aber der Boden wurde vorbereitet, das Gericht war ihnen vor Augen und sie taten Buße aufgrund der nachfolgenden Predigt und Erklärung des Petrus. Und es waren alles Juden, alles Juden. Eine zweite Zusammenfassung. Es gab eine Zeit. Und Paulus, haben wir auch das letzte Mal gelernt, vergleicht es diese Zeit mit dem Stadium der Kindheit. Es gab eine Zeit, da redete der Herr zu seiner jungen Schar von Herausgerufenen, nämlich zu seiner jungen Gemeinde, und lehrte sie, wie? Durch übernatürliche Geistesgaben, durch welche unvollkommene und beschränkte Menschen plötzlich neue göttliche Wahrheiten und Prophetien den anderen Gläubigen in der Gemeinde durch Offenbarung weitergaben. Es gab eine solche Zeit. Die Neuoffenbarungsgaben hat Gott geschenkt. Für eine gewisse Zeit. Die Gabe des Wortes der Erkenntnis, die Gabe der Weissagung. Diese Offenbarungsgaben waren einerseits äußerst wichtig, sehr wichtig. Wir haben auch das letzte Mal schon die Betonung davon gesehen von Paulus. Beginnend im letzten Vers Kapitel 12, strebt aber nach den geistlichen Gaben. und auch dann im Kapitel 14, mindestens 10-mal wird eine Betonung auf diese Gaben gelegt. Sowohl Sprachengabe wie die Neuoffenbarungsgabe, die Gabe der Weissagung und Prophetie. Kapitel 14, Vers 1 zum Beispiel. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Vers 5, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Oder noch Vers 39, also ihr Brüder, strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Alles in diesem Kapitel, das wir anschauen wollen. Eine unübersehbare, überaus starke Betonung dieser Offenbarungsgaben und auch der Zeichengabe der Sprachenrede. Aber andererseits, waren sie wegen der Fehlerhaftigkeit des Mediums, also der Übermittler, der Gabenträger, sehr unvollkommen und stückwerkhaft. Lag es an der Gabe Gottes, dass sie so unvollkommen war? Nein, aber die Gabenträger, die subjektiven, oft noch fleischlichen Menschen, die direkt das Sprachrohr Gottes waren. Gott sprach zu ihm durch diese Person und gab es der Gemeinde weiter. Sehr stückwerkhaft. Und das müssen wir uns ein für alle Mal klar bewusst sein. Diese Art der Unterweisung, des Redens Gottes zu den Gläubigen durch den Heiligen Geist, wurde abgelöst und weggetan. Wann? Als das Vollkommene da war. Nämlich das geschriebene Wort Gottes, gelehrt durch den Heiligen Geist in den Gläubigen. Wenn wir das nicht messerscharf trennen, was zu was gehört, werden wir immer in ein Fahrwasser kommen in Bezug auf den ganzen Gemeindeaufbau, auf die Gemeindeführung, auf Kapitel 14. Und vergessen wir nicht, dieses Vollkommene, dieses geschriebene Wort Gottes hält die höchste Position der Wichtigkeit im Heilsplan Gottes. Ganz in Klammern noch bemerkt, neben den Sprachengaben und der Offenbarungsgaben hat Gott auch eine dritte Kategorie von Geistesgaben nur für eine festgelegte Zeit wirksam sein lassen. Und auch diese Gaben waren Zeichen, aber nicht Gerichtszeichen, sondern Zeichen zur Beglaubigung, zur Autorisierung. Es waren die gleichen Zeichen, die der Herr Jesus wirkte. Und er wirkte viele davon. Zeichen und Wunder und Heilungen und Dämonenaustreibungen und so weiter. Wie nennt Paulus diese Zeichen? 2. Korinther 12,12. Wir haben unter euch gewirkt die Zeichen der Apostel, die Zeichen eines Apostels, nämlich in Zeichen und Kraftwirkungen des Geistes. Er nennt sie die Zeichen eines Apostels. Es waren Zeichen und Wunder, Kraftwirkungen und Manifestationen des Heiligen Geistes. Hebräer 2,4 wird das auch beschrieben. Und wird auch beschrieben, dass es einmal war, nachdem der Herr Jesus aufgetreten war, dass es Vergangenheit ist. prophezeit werden diese Zeichen und Wunderwirkungen. Ja, durch den Herrn Jesus selber schon. Wo? In Markus 16, Vers 17 bis 18. Und genau beschrieben, von den Aposteln erfüllt. Und nachdem das Fundament der Lehre gelegt war, nachdem das Fundament des neutestamentlichen Glaubensgutes gelegt war, durch wen? Durch die Apostel und Propheten, Epheser 2,20. Und nachdem diese Apostel und Propheten entschlafen waren, gestorben waren, was ist die logische Folge? Gab es auch die Zeichen der Apostel nicht mehr. Ich möchte noch einmal diese haarscharfe Schlussfolgerung, die wir ziehen müssen, aus 1. Korinther 13, 8 bis 13 formulieren. Die Gabe des Sprachenredens und die Gabe der Offenbarung, der Neuoffenbarung, also Wort der Erkenntnis und Weissagung, haben aufgehört, wurden weggetan, weil das Vollkommene da ist. Man kann es nicht klarer ausdrücken. Es gibt keine biblische Sprachenrede mehr heute. Punkt. Null und nichts. Es gibt keine biblische Sprachenrede mehr. Und es gibt keine biblische, apostolische Neuoffenbarung und Weissagung mehr. Punkt. Das geschriebene und vollständige Wort Gottes hat das Stückwerk abgelöst. Und das, dessen Wichtigkeit von Paulus noch so hoch betont wurde, unnötig gemacht, abgeschafft. Warum? Wegen dem heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Und wir merken, wie wichtig diese Schlussfolgerungen für das Kapitel 14 sein werden. Und mit diesem Wissen gehen wir an die Auslegung und Umsetzung von 1. Korinther 14. Und wir realisieren dabei, dass wir aus diesem Kapitel sehr viel lernen können und sehr viel daraus anwenden können, weil es auch für die Gemeinde nach dem Stadium der Kindheit noch volle Gültigkeit hat. Also nach dem Kommen des Vollkommenen noch volle Gültigkeit hat. Wir realisieren aber auch, dass sehr viel daraus nicht mehr zutrifft. Weil das Vollkommene da ist. Und die Tragik ist, wenn wir genau das nicht realisieren und nicht wahrhaben wollen, dann nehmen wir Kapitel 14 und sagen, das ist unser Modell für heutige neutestamentliche Gemeinde und Predigt. Nein, es ist unmöglich. Mit Sicherheit kann dieser Zustand der Gemeinde, der in Kapitel 14 geschildert wird, wie er in Korinth war, in dem Stadium der Kindheit, vor dem Kommen des Vollkommenen, mit Sicherheit kann dieser Zustand nicht als Vorbild, als Modellfall genommen werden für den Ablauf eines Gottesdienstes, für die Art und Weise, wie göttliche Belehrung, Erbauung, Ermahnung und Trost in der Gemeinde geschieht. Es ist kein Modellfall und Vorbild für die biblische Predigt in der restlichen Zeit der Gemeinde, also im Stadium nach der Kindheit, das heißt nach dem Kommen des Vollkommenen. Auch wenn Bücher darüber geschrieben werden, quasi mit dem Titel Die biblische Predigt nach 1. Korinther 14. Es ist kein Vorbild. Es ist kein Modellfall. Über biblisches Predigen lehren Paulus und die anderen Apostel klar und deutlich an vielen anderen Stellen der Briefe. Zum Beispiel Römer 10, 17. Was steht dort? Römer 10, Vers 17. Der Glaube. Deshalb kommt der Glaube aber aus der Verkündigung, aus der Predigt. Die Verkündigung aber kommt aus der Weissagung und Neuoffenbarung. Aus dem Wort Gottes, aus dem Vollkommenen. Glaube und damit auch Glaubenswachstum kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, aus dem Vollkommenen. Und wie war es vorher? Im Stadium der Kindheit. Es ist nicht mehr so wie damals. Nicht mehr aus der Geistesgabe der Erkenntnis und Weissagung. Und es kommt, der Glaube kommt nicht mehr aus den Neuoffenbarungsgaben, welche in den Versammlungen durch möglichst viele verschiedene Brüder weitergegeben werden sollen. Es ist nicht mehr so. Woher sollten die Gläubigen damals ihre Unterweisung bekommen, wenn nicht auf diese Weise, als sie keine Bibel hatten? Gerade mal das Alte Testament. Keine neutestamentliche Offenbarung in ihren Händen. Es musste so geschehen. Aber heute ist es nicht mehr so, weil das Vollkommene da ist, in seiner ganzen Vollkommenheit. Warum, nur auch wieder als Klammerbemerkung, warum war es richtig, wenn wir ja dann lesen, 1. Korinther 14, 26, wie ist es nun, ihr Brüder? Jetzt macht Paulus einfach eine Feststellung. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Warum war es richtig, dass möglichst jeder etwas weiterzugeben hatte in der Gemeinde? Warum? Es liegt auf der Hand. Weil sie alle nach den Offenbarungsgaben streben sollten und weil so möglichst viel von der neutestamentlichen Lehre bekannt werden sollte in der Gemeinde. Es gab keine Bibel, kein Neues Testament. Und weil jeder nur stückweise, unvollkommen weissagte. Bis dann die komplette Lehre, die vollständige göttliche Wahrheit da sein würde, in Form des Vollkommenen. Und vielleicht noch ein zweiter Grund, warum war es richtig so? Weil bei nur wenigen Sprachrohren Gottes in den damaligen Gemeinden, nur einzelne, einer, zwei, drei, in einer Gemeinde von vielleicht, weiß nicht, paar hundert Leuten. Weil die Gefahr des Abweichens, des Dazutuns von eigenem umso größer gewesen wäre. Warum? Es gab noch keinen unveränderbaren Maßstab wie das Wort Gottes, an dem die Gläubigen das Gesagte hätte messen können. Das Neue Testament war noch nicht zur Verfügung. Und unser Sprachrohr heute, das geschriebene Wort Gottes, es ist absolut unveränderlich. Es sagt nicht heute dies und morgen ein bisschen klein etwas anderes. Die fehlerhaften Menschen, ohne Festlegung geschrieben, mit Direktoffenbarung, aber sehr wohl möglich. Weitere Stellen über die Art und Weise des biblischen Predigens, die für uns Gültigkeit haben heute, nach dem Kommen des Vollkommenen. Es gibt viele solche Stellen, ich zähle nur einige auf, Kolosser 1, 28 bis 29, dort haben wir ein Paradebeispiel, was ist biblischer Gemeindedienst, auch des Predigens, der Prediger und so weiter, der Hirten. Kolosser 3, 16, ein herrliches Vorbild, vielleicht über das Gemeindeleben, wie Gott heute spricht und sich offenbart unter uns. Das müssen wir rasch lesen, Kolosser 3, 16. Vor dem Kommen des Vollkommenen hieß es, strebt nach den Geistesgaben, strebt nach der Neuoffenbarung. Ich möchte, dass ihr alle und so weiter. Nach dem Kommen des Vollkommenen heißt es ganz anders. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Das ist wie die Überschrift, das ist wie die Kurzzusammenfassung des heutigen biblischen Predigens und des Hören von Gottes Offenbarung in unserer Zeit. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dann viele weitere Stellen. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12, die sämtlichen Verse, wo wir so viel lernen können über das biblische Predigen, über diejenigen, die die Predigt auch weitergeben und so weiter. Und dann ein großer Teil der 2. Timotheusbriefe, ein großer Teil des Titusbriefes und viele andere. Denken wir doch zum Beispiel nur an die Qualifikation der Ältesten. 1. Timotheus 3 und Titus 1. Was sind diese Qualifikationen? Sollen sie geschickt und fähig sein in der Geistesgabe der Weissagung? Sollen sie möglichst viel in Sprachen reden? Wenn wir Kapitel 14, 1. Korinther lesen, Paulus diese Betonung machen hören, müssten wir das zwangsläufig schließen. Sollen sie mittels Offenbarungsgabe ermahnen und Widersprechende überführen? Nein. Mit der gesunden Lehre, mit dem Wort Gottes, mit dem Vollkommenen. Punkt. Wenn man das Kapitel 1. Korinther 14 untersucht, auf Häufigkeiten, wir wissen, es hat 40 Verse, das überwiegende Thema ist die Erklärung und korrekte Anwendung der Geistesgaben in der Gemeinde. In der Gemeinde. Und zwar derjenigen Geistesgaben, welche denn? Derjenigen, die aufhören sollten, die heute aufgehört haben, die weggetan wurden, weil nämlich das Vollkommene da ist. Also die Sprachenreden, die Gaben der Offenbarung, der Weissagung, der Prophetie. Von diesen 40 Versen haben 33 Verse direkt zu tun, entweder mit der Gabe des Sprachenredens oder des Weissagens oder mit beiden. 25 Verse von diesen 40 haben zu tun mit der Zeichengabe des Sprachenredens. 16 Verse mit derjenigen der Weissagung, also 8, haben mit beiden zu tun. Und von diesen 40 Versen haben höchstens 7, vielleicht sind es sogar noch weniger, höchstens 7, nichts direkt mit den Geistesgaben zu tun. Wir können sie rasch lesen. Zum Beispiel Vers 20. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Was für ein Aufruf. Das ist unser Aufruf heute. Werdet erwachsen im Verstehen dieser Zusammenhänge. Oder dann Vers 33 bis 36 über das Schweigegebot. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Ja, sehr wohl ist das Wort Gottes von Korinth ausgegangen, teilweise, mit all diesen Offenbarungsgaben. Aber nicht von ihnen allein, es war nur Stückwerk. Und dann Vers 38, wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Vers 40, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Sämtliche restlichen Verse, die wir jetzt nicht gelesen haben aus diesem Kapitel, haben alle mit der Gabe des Sprachenredens oder und des Weissagens zu tun. Kann dieses Kapitel Vorbild für die biblische Predigt heute sein? Ich möchte herzlich ein kleines Büchlein empfehlen, in dem ihr wirklich alle Fragen zu dem Thema Sprachenrede behandelt findet. Und es ist derart spannend geschrieben von einem französischen Bruder. Man beginnt zu lesen und kann es fast nicht weglegen. Es ist wirklich, wie es da hinten steht, eine Abenteuergeschichte, das Doktrinabenteuer des Zungenredens. Herrlich zum Lesen. Ein Augenöffner um den anderen. Kann ich sehr empfehlen. Und Fernand Lecran, der Autor, stellt die Frage darin. Wann redete man zum ersten Mal in Sprachen? Ganz genau. Das ist die richtige Antwort. Die meisten würden sofort sagen, zum ersten Mal Sprachenrede in der Bibel. Nein, Pfingsten war doch das erste Mal in Sprachen. Nein, es war im 1. Mose 11, Vers 9, beim Turmbau zu Babel. Lasst uns ihre Sprache verwirren. Und der Herr fuhr herunter und verwirrte ihre Sprachen und sie redeten in verschiedenen Sprachen und verstanden sich nicht mehr. Und daran merken wir, verstehen wir ein bisschen, was hinter dieser Gabe des Sprachenredens steckt. Das Schaffen von unterschiedlichen Sprachen, das heißt fremden Sprachen, dort im 1. Mose entsprach was? Einem Gericht, einem Urteil über die Menschheit, eine Verurteilung. Und ebenso trägt die Gabe des Sprachenredens den Aspekt des Gerichtes. Wenn wir an Apostelgeschichte 2 denken, es erschienen Zungen wie von Feuer. Zungen wie von Feuer. Und Feuer ist ein klares Bild und Symbol für das Gericht in der Bibel. Es gibt kein anderes Symbol, das so klar immer wieder vom Gericht Gottes spricht. Und wenn wir an die Predigt Johannes des Täufers denken, in allen vier Evangelien ist es aufgezeichnet, nämlich die Tatsache, dass der Herr Jesus kommt nach ihm. und dass er taufen wird im Heiligen Geist. Und in zwei Evangelien, wo wir sehen, dass die Pharisäer mit dabei standen, dass die Pharisäer beschrieben sind, die kamen an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Was hat er ihnen gesagt? Auch das Gleiche, der nach mir kommt, der wird taufen, die Taufe des Heiligen Geistes und mit Feuer. Und die enthusiastischen Charismatiker freuen sich so sehr. Wow, es steigert sich noch unsere Ekstase. Nicht nur Heiliger Geist tauft uns, sogar mit Feuer werden wir getauft. Schreckliches Gericht. Es ist das Trennen vom Spreizen und vom Weizen und vom Spreu, das gerade nachher beschrieben wird. Er hat seine Wurfschaufel schon in der Hand und trennt. Und das sagt er diesen Juden, den Pharisäern. Die Taufe mit Feuer. Das hat etwas zu tun mit dem, was wir hier in Apostelgeschichte 2 beschrieben finden. Die Zungen kamen und waren aus Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Die Frage ist, wem galt dieses Gericht im Zusammenhang mit der Sprachenrede? Ja, es ist jetzt klar geworden, es galt dem Volk der Juden. Wir lesen 1. Korinther 14, 21 und 22 nochmals. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Juden aus dem Zusammenhang dürfen wir ansetzen. Die Weissagung aber ist nicht für Ungläubige, sondern für die Gläubigen. Es könnte nicht klarer formuliert und verständlicher formuliert sein. Wir wollen doch dieses erste Auftreten der Sprachenrede in Apostelgeschichte 2 aufschlagen und noch lesen. Apostelgeschichte 2. Ab Vers 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, damit ist gemeint einfach religiöse Juden, sie waren nicht gläubig an den Herrn Jesus, Juden aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle. Wir werden später noch sehen, warum sie sich derart entsetzten darüber. Verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Und damit Juden einerseits, aber ungebildete, verachtete Juden, Galiläer. Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter, wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Ich kann euch sagen, vielen von ihnen blieb fast das Herz stehen über diese Tatsache. Es wird das nächste Mal sein, dass wir darauf zurückkommen, warum, dass das derart ein Schock war für diese Juden. Ich möchte nur noch einige grundsätzliche Punkte, die wir schon aus diesem Abschnitt herauslesen können, zu der Gabe des Sprachenredens sagen. Es kommt klar heraus aus diesem Abschnitt, die Sprachengabe entsprach einer echten gesprochenen menschlichen Sprache. Glossa, das griechische Wort, heißt sowohl Zunge wie auch Sprache. Und es entsprach keiner unverständlichen himmlischen Sprache, gesprochen in Ekstase. Ein zweiter Punkt, den wir daraus sehen. Die biblische Sprachengabe war eine übernatürliche Gabe. Der Gabenträger konnte sie von einem Moment auf den anderen sprechen. Eine Sprache, die er nie gelernt hatte. Die Gabe musste weder gelernt noch geübt werden. Ich sage zu meiner Beschämung, wie oft habe ich versucht, es zu lernen und wurde mir gesagt und unterrichten, du musst üben. Schalte doch den Verstand aus und öffne deinen Mund und gib irgendeinen Laut hervor. Und mach es immer wieder und übe es. Ich kann euch sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Plötzlich kam es. Und dann konnte ich es über lange Zeit nicht mehr stoppen. Es ist nicht der Geist Gottes, der dann kommt. Die Gabe des Sprachenredens gibt es heute nicht mehr, die biblische. Aber die Kopie Satans ist weit verbreitet und immer verbreiteter. Und kleine Kinder werden damit befallen schon. Und das sollte uns zu denken geben. Ein dritter Punkt, den wir hier sehen aus diesem Text. Das Gesprochene, das, was in dieser Sprachengabe geredet wurde, es richtet sich an Gott. Das sehen wir einerseits aus diesem Text. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden, zusammen mit 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Das Gesprochene richtet sich an Gott. Was ist der Inhalt des Gesprochenen? Auch das können wir gerade mit dem Kapitel 14 klar und deutlich und mit Apostelgeschichte 2 beantworten. Es ist Lobpreis und Danksagung für die großen Taten Gottes. 1. Korinther 14, Vers 16. Sonst, wenn du mit dem Geist, also in der Sprachenrede, den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Der Inhalt der Sprachenreden war nichts anderes als Lobpreis und Danksagung für die großen Taten Gottes. Aber es wurde selbstverständlich von demjenigen verstanden, der diese Sprache selber sprach. Und das war ja der Effekt an Pfingsten. Das Gesprochene richtet sich nie direkt an die Gläubigen. Wie zum Beispiel das der Fall ist bei der Weissagung. Kapitel 14, der zweite Teil steht ja das. Jetzt vergleichen wir das wieder mit der Betrugskopie Satans. Dort ist es genau umgekehrt. Wie oft haben wir Sprachenreden gehört in den Gemeinden? Und dann ist einer aufgestanden, also Sprachenreden, ein doofes Gebabbel einfach. Ich könnte es jetzt noch auslösen. Völlig blödes Gebabbel. Immer die gleichen Wiederholungen. Es wurden ja große Untersuchungen darüber gemacht. Leute sind mit Kassettenrekorder in die Versammlung gesessen und haben es nachher analysiert. Und es kommt Schreckliches zum Vorschein. Und dann steht ja jemand auf, wenn überhaupt, oft wird es nicht ausgelegt, entgegen der Schrift, Kapitel 14. Aber wenn es ausgelegt wird, was war der Inhalt? Es war immer an die Gläubigen gerichtet. Es waren Worte der Ermutigung, der Weisung, Worte der Ermahnung an die Gläubigen. Und hier steht, wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen. Ach, das können wir nicht so genau nehmen. Der Heilige Geist ist neu und frisch, er kann sich verändern, ist dann die Antwort darauf. Ein vierter Punkt, den wir aus diesem Text ganz grundsätzlich sagen können. Die biblische Sprachengabe war kein Zeichen für die Gläubigen. Es war einerseits nicht an die Gläubigen gerichtet, sondern an Gott. Und es war auch kein Zeichen für die Gläubigen. 1. Korinther 14, 22. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen nicht für die Gläubigen. Das charismatische Zungenreden, genau das Gegenteil. Es gilt als das Zeichen der geistlichen Gesinnung, des Segen Gottes, des Zeichens der Geistestaufe, der Innewohnung des Heiligen Geistes. Die Gabe des Sprachenredens ist kein Zeichen für die Gläubigen, sagt die Schrift. Und noch ein letzter Punkt. Die biblische Sprachenrede war, das haben wir schon gesagt und müssen auch noch mehr darüber sprechen, war ein Gerichtszeichen für die Juden. Die ungläubigen Juden in Jerusalem da, an Pfingsten, sie hörten, wie ihr Gott, Jahwe, für seine großen Taten und Wohltaten auch an ihnen, den Juden, nicht nur in der Schöpfung, mit Sicherheit auch die großen Taten Gottes an ihnen, am auserwählten Volk Gottes, wie dieser Gott gelobt wurde, ihr Gott, wie denn in den unreinen Sprachen der unreinen Heiden. Das war ein absoluter Skandal. Und das war das, was Jesaja vorhergesagt hat. Und das war, damit war das Gericht da. Für die meisten, für viele von ihnen. Zum ewigen Tod. Für einige, Gott sei Dank, durch die nachfolgende Predigt zur Buße, zum ewigen Leben. Ich lese noch einmal 1. Korinther 14, 20 bis 22. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Es war ein Zeichen für die Juden, die nicht an das Heil Gottes glauben wollten, an das Heil für die ganze Welt, für alle Heiden und Sprachen. Ja, die sich ihm sogar mit aller Kraft entgegenstellten und ihm verbieten wollten, Heiden zu retten. Diese Stelle müssen wir noch lesen zum Schluss. Es ist fast unglaublich, aber es ist von Paulus so festgehalten. 1. Thessalonicher 2, Vers 15 und 16. Da schreibt er über seine Volksgenossen, über die Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Und Gott sei Dank dürfen wir wissen, was noch kommt an diesem Ende. Für den Überrest von ihnen. Wie der Herr sie wieder beleben wird. Wie sie von Neuem geboren werden. Und schlussendlich dieses Heil den Durchbohrten erkennen und annehmen. Aber ein Großteil von ihnen ist unter dem ewigen Gericht. Das nächste Mal werden wir noch einige Punkte zu diesem Thema anschauen. Gerade am Beispiel von Jona, wie war das Verhältnis zu den Heiden, der Pharisäer auch, sogar der Jünger, sogar der Apostel. Wo sehen wir diese Geisteshaltung, die hier beschrieben wird, durchleuchten, damit wir auch besser verstehen den Zweck und die Absicht und den Gerichtscharakter der biblischen Sprachengabe, die es heute nicht mehr gibt. 1. Korinther 14, 1a. Strebt nach der Liebe. Und Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Dieses Wort gilt sehr wohl uns. Und der Herr möge Gnade geben, dass wir über dieses Wort nachdenken können. Strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Amen. Wir werden noch still zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du es helles Licht bist, dass du das Licht in der Person bist und dass die, die am Licht nachwandeln, die dir nachfolgen, Herr Jesus, nicht im Finsteren werden wandeln. Wir danken dir, treuer Herr, für deine vollkommene Offenbarung von der Wahrheit, vom ganzen Heilsratschluss Gottes. Herr, dass wir dürfen zu denen gehören, die das Vollkommene darf in der Hand haben, darf studieren im Überfluss und Übermaß Quellen und Zugang hat und Möglichkeiten hat, für in deinem Wort zu lesen und zu wachsen. Herr, wir danken dir, dass du uns so in allem gut versorgst, dass du uns in manchem Aspekt so ein leichtes Leben gibst, im Vergleich zu vielen anderen Menschen und Geschwistern auf dieser Welt. Ein leichtes Leben, wo wir so viel investieren können. Nach dem Streben, in das Streben damit die Gemeinde Überfluss hat. Wir danken dir, Herr, dass wir so bevorzugt sind von dir. Und bitte gleichzeitig, Herr, lass es uns nicht zum Fallstrick werden. Hilf doch, Herr Jesus, dass wir die Wichtigkeit realisieren von dem Vollkommenen, von deinem Wort, wo in alle Ewigkeit wird bleiben. Herr, dass wir alles geben, um diesen Schatz immer wieder zu heben und immer wieder eine grosse Beute zu machen. Hilf du mir, jeder von uns, Herr Jesus. Amen.